Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Snow. Ich arbeite als technischer Berater bei der FSFE, habe mich da im Rahmen meiner Arbeit mit diesem Thema beschäftigt. Ich bin da auch ehrenamtlich aktiv, aber jetzt hier habe ich meinen unsichtbaren Arbeitshut auf. Ich fange mal an mit einem persönlichen Erlebnis. Als dieses Thema so bei mir im Kopf angefangen hat, wollte ich einfach eine Überweisung machen. Ich habe mich über einen Browser bei der Bank eingeloggt, hat alles soweit funktioniert, bis zur Tarneingabe. Und dann war so, ging vorher und dann war, ja, laden Sie sich mal die App runter und einen Link zum Play Store und zum App Store. Ja, in meiner endlosen Naivität habe ich dann auch mal in F-Droid geschaut, ob es da vielleicht doch irgendwas gibt, wieder erwarten. War natürlich nichts da. Und was macht man? Naja, man besorgt sich die APK-Datei irgendwo anders und installiert die auf dem Handy, läuft aber nicht. Also ruft man die Bank an. Ja, also bei mir auf meinem Telefon gibt es den Play Store nicht, gibt es den App Store nicht. Sagt der Support, ja, Sie brauchen schon ein Smartphone dafür, sonst geht das nicht. Ja, ich habe ein Smartphone und das habe sogar ich unter Kontrolle. Und die Antwort am Ende ist aber, ja, dann, wenn das so ist bei Ihnen und es das nicht gibt, dann können Sie halt kein Online-Banking machen. Dann müssen Sie für die Überweisung in die Filiale kommen. Und spätestens da ist klar, dass das eine wirkliche Einschränkung ist und dass es nicht allein um ein technisches Problem geht, sondern um ein Freiheitsproblem. Und das wird umso größer, weil jeder von uns eine Bank braucht. Jetzt ist so die Frage, was erwarte ich denn von der Bank? Wenn jetzt Leute hier fragt, was erwartet ihr von der Bank, dann sagt, glaube ich, keiner, ja, drei Apps und schlechte telefonische Erreichbarkeit. Sondern man will Geld abheben, möchte Geld einzahlen, eventuell auch, wenn man welches hat. Irgend sowas wie Überweisungen oder Daueraufträge wären cool. Und mit Karte zahlen. Vieles davon findet inzwischen natürlich auch online statt. Und natürlich sollte es sicher sein, das ist erstmal gut. Dann haben wir verschiedene Bereiche, wo man sich authentisieren muss. Einmal bei Kartenzahlungen vor Ort oder Geld abheben vor Ort habe ich zwei Faktoren traditionellerweise. Einmal den Besitz, die Karte, und einmal das Wissen, die PIN. Dann habe ich auch sowas wie Kreditkartenzahlung vor Ort. Das hat traditionell erstmal ohne PIN stattgefunden. Inzwischen funktioniert das aber genauso wie andere Kartenzahlungen auch. Online-Zahlungen, schon interessanter, typischerweise mit Kreditkarte und mit diesem Security-Code, der dadurch sicher ist, dass er hinten auf der Karte steht. Super. Und dann eben aber auch inzwischen auch das mit einem zweiten Faktor und das klassische Banking, das von Anfang an mit einer PIN zur Anmeldung stattgefunden hat oder eben mit einem Passwort klassisch und mit einer TAN für jeden Auftrag, den ich dann tatsächlich absetzen will. Und das ist gut so. Wir wollen einen zweiten Faktor für sowas, das ist sicherer. Da gab es jetzt verschiedene Verfahren dafür. Erstmal so Tarnlisten, Tarnlisten mit Index, SMS-Tarn, Chip-Tarn, Fototarn. Und jedes Verfahren davon war entweder eine Reaktion auf Sicherheitsprobleme mit dem vorherigen Verfahren oder eine Vereinfachung des Verfahrens. Aber was die alle gemeinsam haben, die alle sind ein brauchbarer zweiter Faktor. Ja, jetzt klingt das alles so unproblematisch. Stehe ich hier und sage, alles super. Warum ist das so? Warum ist das erstmal unproblematisch? Ja, weil die Banken mit Standards arbeiten. Da habe ich einen für die Kommunikation mit der Bank, einen für Überweisungen, einen für Kontoauszüge. Und alle diese Standards sind in freier Software implementierbar, sind auch in freier Software implementiert und nutzbar mit den meisten Tarnverfahren. Es ist auch kein Problem, wenn ich sowas dokumentiert habe, dann setzt sich da jemand hin und implementiert das. Das Problem entsteht erst jetzt, weil die Banken eben zu den Apps drängen. Und zwar für folgende Schritte. Einmal für das Banking an sich. Das kann ich meistens auch nach wie vor noch im Browser machen, nicht bei allen Banken leider. Und ist natürlich auch nicht ganz frei, weil ich da eine ganze Menge unfreies JavaScript bekomme. Aber zumindest funktioniert es mit freier Software auf meinem Gerät. Kreditkartenzahlung online, schon schwieriger. Brauche ich meistens irgendeine App, um das zu bestätigen. Und eben auch die ganze Tarngenerierung. Und das ist der eigentliche Knackpunkt. Denn dieser zweite Faktor hängt überall mit drin, in allen Folgeschritten. Und wenn der nicht frei machbar ist, dann habe ich ein Riesenproblem. Und die App-Tarn ist aber auch generell problematisch. Weil, also zum einen, habe ich schon gesagt, die Apps sind unfrei. Die Freiheit bleibt ja irgendwo im App-Store hängen. Automatisierung ist schwierig damit. Und das ist auch nur so eine scheinbare Sicherheit erstmal, denn jetzt habe ich da irgendwie Software auf einem Gerät, das ich für alle möglichen Dinge verwende. Und ja, kennen wir alle, Software hat irgendwie Bugs, ist angreifbar, das ist schon mal prinzipiell problematischer. Ja, und was ist eigentlich mit dem zweiten Faktor jetzt? Ja, gerade bei sowas wie Fototarn, wenn das jemand kennt, das forciert eigentlich den zweiten Faktor, weil ich brauche zwei Geräte. Mit dem einen starte ich die Transaktion und mit dem anderen muss ich dann was scannen und generiert diese Tarn. So. Und das wurde aber auch vereinfacht, dass ich das auf dem gleichen Gerät machen kann, ohne was zu scannen. Ich drücke einfach einen Knopf. Und da ist schon die Frage, ist das überhaupt ein zweiter Faktor? So eine App, die auf dem gleichen Gerät läuft, kaum eine Trennung. Und das sieht auch die deutsche Kreditwirtschaft so. Da gibt es dieses schöne Zitat, lese ich mal voll vor. Dies impliziert bereits, dass die Verwendung des Mobile-Tarn-Verfahrens zum Beispiel über nur ein mobiles Smartphone für beide Kommunikationsstrecken nicht zulässig ist und daher in den Kundenbedingungen für das Online-Banking explizit ausgeschlossen wird. Ja, könnte man sagen, damit ist das erledigt. Wir brauchen einen vernünftigen zweiten Faktor. Die Leute haben aber in der Regel keine zwei Smartphones, also machen wir das ohne App. Ja, die Banken sind aber kreativ bei sowas, die legen den zweiten Faktor sehr kreativ aus. Und es führt zu dem rein technischen Problem, noch kein Freiheitsproblem für sich, dass wenn jetzt mein Gerät kompromittiert ist, der Angreifer in der Regel auch auf beide Faktoren Zugriff hat. Ja, was machen die Banken jetzt dagegen? Die sagen erstmal, ja, es gibt keine größeren Probleme, sprich keine teuren Probleme für die Bank. Und dann machen sie noch was anderes, sie härten die Apps. Da setzen die verschiedenen Libraries ein, die machen alle waghalsig Versprechen, also wenn man sich das anschaut, dann kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. In irgendwie nicht vertrauenswürdigen Umgebungen kann man die einsetzen. Das funktioniert überall und am Ende kommt eine App raus, die ist vollständig geschützt, auch wenn das Gerät kompromittiert ist. Ja, genau. Ich höre die Reaktion, das war auch meine Reaktion drauf und es ist auch einfach aus dem Grund unsinnig, weil natürlich diese App-Härtung ein zusätzlicher Schutz sein muss, nicht der alleinige Schutz. Und warum das jetzt aber relevant ist für uns ist, diesen Libraries haben wir die Rootchecks auch zu verdanken, weil die da halt oft drin sind. Und das sorgt dafür, dass jetzt, wenn ich schon bereit wäre, die unfreie App auf meinem Telefon zu betreiben, die nicht mal auf meinem freien System oft läuft. Und Root Detection bringt auch nicht viel, denn irgendein altes, ranziges Gerät darf ich verwenden. Kein Problem. Da kann ich die App drauf installieren. Aber sobald ich selber die Kontrolle übernehme über das Gerät, dann wird es zum Problem. Und was für uns jetzt besonders schwierig ist, ist, selbst wenn man jetzt einer Bank vermitteln könnte, hey, das ist ein Problem, die entwickeln das ja nicht selber, sondern die gehen an irgendwelche Dienstleister, deswegen sehen sich diese Apps auch sehr ähnlich. Und die, bei denen ist das halt irgendwie Best Practice, so eine Bibliothek einzusetzen. Und dadurch gehen diese in diese ungünstige Richtung ganz automatisch mit Rootchecks und Einschränkungen für uns. Aber wie gesagt, es ist auch einfach technisch nicht so ganz stabil, was die Banken da tun. Und das sind schon mal gute Argumente zumindest für freie Lösungen. Aber das ist jetzt nur der technische Hintergrund, das ist ein Teil davon. Den kann man auch so rausfinden, wenn man ein bisschen recherchiert, das ist relativ öffentlich. Aber mindestens genauso interessant ist eigentlich, warum machen die Banken das so? Und da hat auch die Recherche dann erst so richtig angefangen, weil das davor relativ einfach einsehbar ist. Das niederländische Team der FSFE hat da einfach durch persönliche Betroffenheit angefangen, hat da gute Arbeit geleistet, hat sich gefragt, ja, muss das denn so sein? Hat einer Bank einen Brief geschrieben? Muss ich diese App einsetzen? Geht es nicht auch anders? War sogar eine Genossenschaftsbank, also da ist ja vielleicht der Bezug nochmal anders zum Kunden. Und dann habe ich auch angefangen, habe recherchiert, also was steckt da technisch dahinter, habe Gespräche mit Banken geführt, habe mir die Regulierung dazu angeschaut, die da vielleicht relevant sein könnte. Ja, und die Antwort, die man von Banken bekommt erstmal ist, ja, ist doch alles viel moderner. Oder es ist doch alles viel sicherer. Das ist natürlich unbefriedigend, weil das ist keine brauchbare Antwort, einfach mal so eine Behauptung aufzustellen. Und dann führt man Gespräche mit vielen Menschen, merkt oft, ja, so richtig rausrücken wollen Banken das nicht, was dahinter steht. Da kommen so schöne Aussagen wie, ja, die Technikabteilung, die hat sich das schon gut überlegt, die kennen sich da aus, sollte man nicht so gut hinterfragen, auch wenn man sagt, okay, man ist selber vom Fach, schwierig. Und man kriegt aber überall so ein bisschen Information und katzt sich das zusammen und konfrontiert dann andere Gesprächspartner wieder mit diesen Informationen. Und irgendwann, wenn man es lang genug macht, kommt, ja, das sind rechtliche Vorgaben. Ja, welche rechtlichen Vorgaben meint ihr denn? Sagt doch mal konkret, da steht es. Und irgendwann kommt dann das Zauberwort PSD2. Und dann klingelt es, ah ja, da war irgendwas, dadurch ist doch alles sicherer geworden. Aber man muss sich das auch mal anschauen, was steht da eigentlich wirklich drin in diesem Text? Das ist ja öffentlich sowas, PSD2 ist die Zahlungsdienste-Richtlinie. Und da stehen neue Zugangsmöglichkeiten zu Konten drin. Verbraucherschutz steht drin, das ist jetzt irgendwie noch nicht so besonders technisch. Dann schaut man weiter, steht auch was drin zur starken Kundenauthentifizierung. Da wird es schon interessanter, da stehen nämlich so Sachen dabei wie, es muss starke Kundenauthentifizierung angewendet werden, damit eben der Nutzer sicher als der richtige Nutzer identifiziert wird. Wir nähern uns langsam was Technischen. Und dann steht noch dort, wo das angewandt werden muss. Also im Prinzip alles, was mit Online-Zahlungen zu tun hat. Also daher kommt das irgendwie. Und es steht da auch drin, dass irgendwie offene Standards eingesetzt werden müssen und sowas. Das ist aber so, wie ich es verstehe, eigentlich nur auf Verschlüsselung bezogen. Bringt uns also nichts, aber wir können festhalten, diese Bestimmungen sind sehr allgemein. Es lässt auch andere Verfahren zu. Was man sich noch anschauen muss, ist diese delegierte Verordnung. Die ergänzt PSD2. Da stehen aber auch sinnvolle Sachen erstmal drin. Authentifizierungscodes müssen gegen Fälschung immun sein. Man muss das regelmäßig testen und neu bewerten. Und dann auch sowas wie Sicherheitsmerkmale müssen verschiedene Faktoren umfassen, also Wissen, Besitz und Inhärenz. Inhärenz ist da das Biometrie gemeint. Und eben auch, dass diese Schnittstellen sicher sein müssen, eingerichtet sein müssen und dokumentiert öffentlich sein sollen. Auch da sieht man, da steht jetzt nicht eine strenge technische Vorgabe drin im Sinne von, das muss eine App sein. Wie kommen die Banken dann darauf? Ja, es ist eine sehr eigenwillige Interpretation von PSD2. Die Banken interpretieren PSD2 so, dass sie die Secrets, also diese Schlüssel, das Schlüsselmaterial, das ich brauche, um so eine Transaktion zu signieren, dass sie die an bestimmte Hardware binden müssen. Wie sie da drauf kommen, ist mir auch unklar, aber so ist die Auslegung. Damit werden dann schon Sachen wie TOTP ausgeschlossen, weil dort könnte ich die Secrets eventuell extrahieren, ich könnte die eventuell auf mehreren Geräten einsetzen. Das Witzige an der Sache ist aber, diese Bindung der Secrets an die Hardware wird komplett in Software gemacht. Deswegen haben wir dann auch diese Root-Checks, weil sonst könnte ich das ja wieder umgehen. Also wenn ich jetzt irgendwie mehr Zugriff habe als die App, kann ich das natürlich umgehen und die Secrets theoretisch wieder extrahieren. Das wollen die nicht. Teilweise hört man auch so Sachen wie, ja, wenn ich jetzt eine TAN generiere, dann muss ja der Zahlungsempfänger irgendwie drinstehen. Und wenn ich jetzt veröffentlichen würde, wie das geht, dann ist es ja geknackt, dann kann es ja jeder machen und manipulieren. Das ist ein klassisches Security-by-Obscurity-Argument. Das zieht da natürlich nicht und ich kann mir mindestens, also ich bin jetzt nicht so besonders kreativ, aber mir fällt mindestens eine Lösung ein, wie ich das machen kann und öffentlich dokumentieren kann, ohne dass da ein Sicherheitsproblem draus wird. Und dann sollten Leute, die da in dem Bereich arbeiten, das bitte auch können. Das Problem ist, alle Banken machen es so. Und dadurch wird es zu so einer Art Best Practice. Eben durch diesen Stillstand. Weil in Schadensfällen kann ich immer sagen, ja, Moment mal, das machen doch alle so, das ist doch so gängig. Und das ist ein Problem. Und das erzeugt so ein Standard eben eine enorme Trägheit. Und freie Software wird eigentlich nur so als Nebeneffekt beschnitten. Das ist nicht das Ziel. Ja, jetzt die Frage, was kann man machen? Was gibt es als Alternativen? Also eine Möglichkeit sind Secure Elements. Das sind Bereiche in den Chips auf den meisten Mobiltelefonen, Smartphones. In die kann ich jetzt diese Secrets reintun, dann sind die wirklich hardwaregebunden. Das ist in etwa vergleichbar mit so einer Smartcard. Das heißt, ich sage in Software nur noch, hey, hier ist eine Transaktion, signier mir die mal. Und dann fällt eine signierte Transaktion raus. Da brauche ich keine Root-Checks. Das geht auch mit freier Software prinzipiell. Ein kleiner unfreier Teil würde natürlich in diesem Secure Element laufen. Das ist also nicht super jetzt für uns, aber ein enormer Fortschritt. Nur leider ist der Haken, es gibt keine standardisierte Art, auf diese Secure Elements zuzugreifen. Die sind sehr unterschiedlich. Und wenn jetzt so ein Secure Element mal geknackt würde, was ja durchaus passieren kann, da gibt es auch Bugs, dann kann es nicht mehr verwendet werden. Das heißt, dann könnte ich mit meinem Telefon das nicht mehr machen. Und zusätzlich bei den Banken verursacht das Aufwand, denn die müssten jetzt eine Liste pflegen, welche dieser Secure Elements kann ich denn nutzen, welche nicht. Und diesen Aufwand scheuen die natürlich, weil die haben ja eine funktionierende Lösung und sagen dann, ja, okay, nutzt die halt. HBCI wäre eventuell auch noch so eine Möglichkeit, habe ich auch lange genutzt. Man hat eine Smartcard daheim, einen Kartenleser, funktioniert mit freier Software. Manche Banken verwenden das auch noch. Viele behaupten aber zumindest, ja, das ist überholt, das braucht keiner mehr. Manchmal bieten sie es für Geschäftskunden an. Das ist interessant, weil vielleicht sind die Geschäftskunden irgendwie nicht modern oder sowas. Sie brauchen sowas offensichtlich nicht. Und witzigerweise sieht man in den Apps, aber wenn man Fehlermeldungen sieht, auch manchmal so HBCI-Fehlermeldungen. Und da habe ich mich gefragt, ja, könnten die Banken das dann nicht freischalten? Weil irgendwie nutzen die das ja intern vielleicht doch noch, zumindest teilweise. Und wenn sie das für Geschäftskunden anbieten, ja, dann ist das vielleicht eine Alternative, die möglich ist. Das Problem ist aber, in vielen Fällen haben die das für die Kunden komplett abgeschalten. Und zwar, weil die da irgendwie Legacy-Software einsetzen. Und da gibt es halt keine Updates mehr, die ist unsicher. Dann schaltet man die nach außen hin, so dass sie eben nicht mehr erreichbar ist und baut eine neue Schicht drumherum, die nach außen kommuniziert. Das ist jetzt sicherheitstechnisch gar nicht so doof wie bei so einer Zwiebel. Das Außen ist neue Software, die kommuniziert nach draußen und ist hoffentlich sicher oder sicherer. Und die Legacy-Systeme kann ich weiter betreiben, habe also einen geringeren Aufwand. Und deswegen können wir aber nicht einfach fordern, ja, ich möchte jetzt Zugriff haben, schalte das einfach frei. Gibt noch eine andere Bank, die macht das ein bisschen anders. PayPal. Also ich nenne die nur ungern, weil die jetzt auch nicht so für riesige Freiheit bekannt sind. Aber die sind eine Bank und irgendwie funktioniert das dort auch ohne zweiten Faktor. Liefern die uns vielleicht ein Argument, wo ich zu meiner Bank gehen kann, sagen kann, schaut mal, macht das so wie PayPal, da bin ich zufrieden, ja, damit. Problem ist, die treten hier halt nicht als Bank auf für diese Transaktionen, die wir als Kunden von PayPal vielleicht starten, sondern nur als Zahlungsdienstleister und gelten andere Vorschriften. Und deswegen kommen die da noch drum rum, das wird sich demnächst auch ändern, voraussichtlich. Und bleibt noch die eine Möglichkeit, die durch PSD2 auch geschaffen wurde. Man könnte einen Finanzdienstleister gründen, sagen, ja, der soll diese unfreie Kommunikation machen und nach außen irgendeinen freien Standard sprechen. Das gibt es auch. Das Problem ist aber der zweite Faktor der Bank. Der bleibt weiter in der App, wenn mir die Bank nur das macht. Das heißt, ich komme eigentlich trotzdem nicht um diese Unfreiheit drumherum. Ja, und dann dachte ich, ja okay, jetzt habe ich eigentlich alles zu diesem Thema gesehen. Und dann hat jemand Fidosticks erwähnt. Und wir haben manche Sparkassen damit. Und dann habe ich gedacht, super, das ist genau das, was wir wollen. Die Details sind natürlich wie immer wichtig. Die bieten das im Moment nur für Kreditkartenzahlungen an. Die kann man damit legitimieren. Und das ist halt nur ein erster Schritt, aber es ist schon mal gut. Ja, was bleibt uns? Die Bank öfter wechseln, immer wenn die sowas abschalten, was für uns noch geht, sowas wie ChipTAN oder teilweise HBCI.
Habe ich erst letztes Jahr gemacht.
Ja, wir sind leider alle nicht wichtig genug, dass die Bank das wirklich interessiert. Aber für uns bringt es zumindest den Vorteil, dass wir weiter in Freiheit arbeiten können. Und es ist halt wichtig, dass diese Freiheit nicht hinten runterfällt, weil es geht hier nicht allein um Technik, sondern um digitale Selbstbestimmung. Das sind jetzt die weiteren Schritte, an denen wir als FSFE auch dran sind. Also zum einen habe ich noch ein paar Gespräche mit Banken offen. Was wir möchten, ist die App-Kompatibilität zu dokumentieren, dass wir zumindest eine Liste haben, wenn jemand bereit ist, die unfreie App auf seinem Telefon zu installieren. Wo geht das, wenn auf dem Telefon ansonsten freie Software läuft? Dann hier Rückmeldungen, Erfahrungen aus der Community sammeln, ist natürlich auch wichtig. Einfach, dass man da auch so ein allgemeines Bewusstsein schafft und diese Barrierefreiheit mitdenkt in dem Bereich. Währenddessen leider geht die Appifizierung halt weiter, also bei der Bahn, mit der Bahncard jetzt, verschiedene andere Dinge, Deutschlandticket. Bei der Post und so weiter und so fort, könnte ich viele nennen. Und es kommt PSD3, das dann auch Zahlungsdienstleister voraussichtlich erfasst. Und dann sind auch diese anderen Möglichkeiten wahrscheinlich, also wenn sich die daran orientieren, genauso gestaltet. Genau. Damit bin ich durch. Danke schon mal für die Aufmerksamkeit und dann können wir zu Fragen kommen.
Ja, gibt es Fragen?
Oder Rückmeldungen?
Das waren die Probleme, wo sind die Lösungen?
Wie die Probleme und die Lösungen?
Ja, wo sind jetzt die Lösungen von
dir? Bitte nur mit Mikrofon, sonst geht das nicht in das
Team
rein.
Die Frage war, was sind die Lösungen? Naja, eben, also aktuell leider wenige bei Banken bleiben, die noch diese Möglichkeiten anbieten, Chiptan zum Beispiel. Oder HBCI. Ja, eine theoretische Lösung wäre Regulierung, dass wir das genauer vorgeben und sagen, haltet euch bitte so weit wie möglich an diese Vorgaben und nicht so eng, wie ihr das definiert. Aber das ist halt ein langwieriger Prozess.
Ja. Also vielleicht keine Frage, nur so eine kleine Anmerkung, weil Sie gefragt haben wegen Rückmeldung aus der Community. Ich selber benutze seit 2 Jahren iOS auf dem Telefon, also /i, schreiben die sich. Ja. Die sitzen in Frankreich. Die haben das sehr gut implementiert und da funktioniert ING und DKB-App funktioniert da drauf.
Ja, also das wäre eben genau so was,
wissen wollte.
Genau so was, was wir gerne dokumentieren würden, dass man das zumindest nutzen kann, ja.
Ich nutze schon seit längerem eben GnuCash und das funktioniert auch sehr gut mit der Volksbank und auch bei PayPal kann ich Kontoauszüge abrufen, aber es funktioniert momentan noch nicht mit Wise. Wise hat eine offen dokumentierte API, da will ich mal rumspielen, dass ich da auch, weil ich mir gelingt es relativ gut, diese Apps zu vermeiden. Also ich habe noch so einen TAN-Generator, da ist ein STM32 drinne.
Ja, genau.
Idealfall dann auch eben ein kleines Programm, das in einem Read-Only Storage ist und lange funktioniert. Also wenn die Bank das droht abzuschaffen, werde ich mich da dann auch beschweren.
Ja, also genau.
Und hoffentlich auch, dann wird bald Gnutaler eingeführt, weil ich werde selber jetzt demnächst auch einen Webshop eröffnen. Und ich möchte halt auch meinen Kunden ermöglichen zu bezahlen, auch ohne, dass die unfreien JavaScript ausführen müssen.
Also das ist super, ja.
Aus meiner, weil das gefragt wurde, was man machen kann, aus meiner Sicht wäre der Hebel hier eigentlich eher nicht über freie Software zu gehen, sondern über die Security-Standards. Also man müsste hergehen und was ja wissenschaftlich Konsens ist, dass das Verfahren offen liegen muss und auch die Standards offen liegen müssen. Und eigentlich über diese Schiene, also sozusagen eher so eine Hackerschiene oder sogar Wissenschaftlerschiene halt in die richtigen Gremien irgendwie reinkommen und sagen, das, was jetzt gerade passiert mit diesen Apps, das sind überhaupt nicht die Best Practices, die in anderen Bereichen Standard sind. Und da dann eben sozusagen eine Regulierung erwirken, also nicht, dass ich wüsste, wie man das jetzt macht, aber dass halt, dass es gesetzlich vorgeschrieben wird, dass es einen offenen Standard gibt, der ein richtiger offener Standard ist und dann kann es halt jeder implementieren und der muss halt verwendet werden.
Ja.
Ist jetzt Best-World-Szenario, aber...
Willst du antworten oder darf ich gleich die nächste Frage stellen?
Ja, es war ja eher eine Antwort auf eine vorherige Frage, deswegen.
Okay, ich habe eine technische Frage zu einer Aussage ganz am Anfang.
Ja.
Du meintest, dass ein Argument gewesen wäre, dass das Geheimnis, was den zweiten Faktor ermöglicht, nicht transferierbar sein soll und dass das eben dann in der App als Software
Interpretation der Banken,
anstatt in einem Secure Enclave implementiert wird. Aber das Argument ist doch schon durchaus valide, oder? Wenn ich jetzt nämlich einen zweiten Faktor implementiere, der transferierbar ist, dann besteht ja doch die Gefahr, dass der mir heimlich entwendet wird und dann im falschen Moment von jemand anders eingesetzt wird, oder?
Also vom Prinzip her ja. Nur es bringt halt nichts, wenn das nur dazu führt, dass ich sage, okay, ich implementiere das dann alles in Software und verhindere damit nur, dass das eben auf einem freien Betriebssystem richtig funktioniert, dann habe ich nichts gewonnen.
Aber wir müssten eigentlich eine Lösung dafür finden. Ne?
Und das, die Lösung wären eben entweder externe Geräte, was man jetzt beim Handy vielleicht nicht haben möchte, oder eben diese Secure Elements, weil ich das ja schon eingebaut habe im Gerät, aber es hat halt einen höheren Aufwand.
Auch problematisch, ja, weil es erst einen höheren Aufwand hat und dann, wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich das Handy wegschmeißen kann, wenn da ein Bug drin ist, ist natürlich auch nicht gut. Aber die andere Sache ist, ich meine, das Bankensystem ist ja unfrei, gell? Und da würde man ja, egal was wir tun, wir werden ja immer nur eine freie Krücke an ein unfreies System dranhängen. Da sollte man vielleicht dann schon noch eine Ebene tiefer gehen und ganz offen das Finanzsystem überlegen.
Also ist eine interessante Überlegung. Ich war halt jetzt erstmal auf dieser Ebene aktiv, weil das andere eher so in eine grundsätzliche Systemänderung ist halt noch aufwendiger, sagen wir mal so.
Aus der anderen Perspektive, diese App hat auch tatsächlich Barrierefreiheitsprobleme und tatsächlich war das der Hebel, mit dem ich bis jetzt erstaunlich viele Banken dazu bekommen habe, dass dann doch plötzlich ein anderer Authentifizierungsweg funktioniert hat, weil nicht alle Menschen können physikalisch mit einem Touchdisplay interagieren, ja. Blinde Menschen zum Beispiel. Und da haben wir jetzt tatsächlich neue Barrierefreiheitsregelungen, die seit diesem Jahr greifen. Und über diesen Hebel und die daran hängenden Strafzahlungen ging plötzlich, Warndinge zu implementieren. So als Inspiration, vielleicht macht das noch ein paar andere Leute, dann funktioniert das nämlich und macht mehr Druck.
Ja, also funktioniert manchmal, ist sehr gut. Teilweise kriegt man halt auch die Antwort, naja, es gibt ja Screenreader, dann ist ja das kein Problem. Aber ja.
Vielen Dank für den Vortrag. Genau, BCI war eigentlich ein Standortvorteil von Deutschland, dass wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern hier eine Schnittstelle existierte, wo das die man nutzen konnte. Kann die FSFE selber eine Bank gründen?
Also können vermutlich schon. Ich glaube, der regulatorische Aufwand, eine Bank zu gründen, ist so hoch, dass das für den Verein vermutlich nicht machbar ist.
Aber wenn es geschafft ist, vielleicht macht man so viel Umsatz, dass es und Gewinn, dass es sich
macht. Ja, okay, und dann finanzieren wir darüber die Entwicklung freier Software, ne?
Genau,
ja, okay.
Ja.
Ich rege das mal an.
Und würde es was helfen, dass hier alle, die das wichtig finden, ihrer Bank schreiben, wo das noch funktioniert, dass es dass man das nutzt und dass man, also eigentlich sollten die das ja selber an den Schnittstellenzugriffen sehen, aber dass man sagt, bitte nicht abschalten, sonst bin ich weg. Also dass man präventiv da irgendwas macht?
Kann man versuchen. Also die Erfahrung zeigt halt, den Banken ist das relativ egal, ob die einen Kunden mehr oder weniger haben. Vor allem ein Kunde, der jetzt so ein Durchschnittskunde ist, davon haben die genug.
Ja.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich oute mich mal. Wir arbeiten in der Bank, speziell Online-Banking und App-Betreuung. Gerade zum Thema von den verschiedenen Authentifizierungsverfahren. Die Banken sind eigentlich gar nicht gewollt oder gewillt, das zur Verfügung zu stellen. Das sind reine Kostengründe.
Ja.
Es werden ABIs programmiert, wo man bestimmte Anbindungen hat. Und es kam von, glaube ich, von der Seite schon mal der Einwand auch auf Druck, PSD2 oder ähnlich. Und dann passiert wirklich was. Aber der Kunde selbst, wenn nachfragt, die Verfahren, die werden abgeschaltet. Für ein paar VIP-Kunden haben wir es dann teilweise noch ein bisschen hinausgezögert, aber schlussendlich keine Chance mehr.
Ja.
Also der Kunde wird gezwungen, wirklich dieses Verfahren zu nutzen.
Ja.
Reine Kostengründe.
Also ich habe Online-Banking lange Zeit über Moneyplex unter Linux gemacht, mit HBCI und dem ITAN-Verfahren. Und das war für mich eigentlich auch die sicherste Sache, weil ich habe diese ITANs einmal in der Hand gehabt, dann habe ich die da eingegeben, dann wurden die verschlüsselt abgelegt und die hat nie wieder jemand zu wissen gekriegt. Ich weiß nicht, was die Leute daran unsicher fanden bei der Bank. Jedenfalls hat die Postbank das dann irgendwann abgeschafft und diese dämliche Bestsign-App auf den Markt gebracht. Die gab es dann schon ein bisschen länger, aber als das andere nicht mehr ging, fand ich die im Play Store nicht mehr. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Android 5 und scheinbar war sie dafür nicht mehr da.
Ja.
Dann habe ich ein neues Handy gehabt mit Android 8, da ging das dann eine Weile. Und dann wollte die App irgendwann ein Update haben, weil sonst funktioniert nicht mehr, aber das Update war nicht da. Weil es sollte jetzt schon wieder eine neue Android-Version sein. Es kann eigentlich nicht angehen, dass ich für so eine App alle 2 Jahre ein neues Handy kaufe oder ein neues Smartphone kaufen muss, nur um diese App benutzen zu können. Ja. Und das betrifft ja alle proprietären Apps, die für irgendwelche Sachen zuständig sind, dass man immer Gefahr läuft, dass man dann wieder ein neues Smartphone braucht, weil eine ältere Android-Version nicht unterstützt wird.
Ja, also spielt noch ein anderes Thema mit rein, natürlich überhaupt, wie kann ich mit Software diese Telefone länger nutzbar machen, indem ich halt zum Beispiel freie Software drauf installiere und dadurch noch neue Versionen kriege, wofür der Hersteller vielleicht kein Interesse hat, weil er natürlich das Gerät einmal verkauft und dann mit Updates kein Geld verdient.
Ich muss kurz noch was sagen. Wir sind jetzt am Ende der Zeit. Ich würde sagen, vielleicht noch 1 oder 2 Fragen und dann machen wir den Feierabend.
Sonst ich bin ansonsten auch am Stand.
Das wollte ich gerade sagen. Okay.
Ja, ich habe noch mal eine Rückfrage zu dem Thema Kostendruck bei den Banken. Ist das auch der Grund dafür, weshalb beispielsweise SMS-TAN abgeschafft wurde? Weil es wird immer das Argument ja benutzt, ja, Sie empfangen die SMS auf dem Smartphone, selbe Gerät, dann ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht mehr gewährleistet. Ich hatte dafür extra so ein ganz altes Siemens-Gerät da für die SMS-TAN. Ist das auch einer der Gründe für die Abschaltung der SMS-TAN, der Kostendruck?
Danke. Also wie gesagt, SMS-TAN, das wurde dann begründet, die Abschaltung mit Sicherheitsbedenken und man hat sich auf PSD2 bezogen. Unterm Strich, für die Bank zählt wirklich nur die Effizienz. Die Apps müssen getestet werden, das Online-Banking muss getestet werden, gerade auch bei den Apps. Man schränkt dann zum Beispiel die Gerätschaften ein, sagt, läuft nur noch ab Version so und so mit iOS oder Google Chrome oder Android. Das sind, wie der Hasno schon anfänglich erläutert hat, Begründungen. Das PSD2 ist da wirklich relativ gut, was immer hergenommen wird.
Okay, dann machen wir weitere Fragen am Stand, oder?